großer Junge. Komm auf der Stelle. Lauf, wie wenn es dein Geburtstag wäre.
Oder auch:
Hey, großer Junge, wo gehst du denn hin? Hier drüben ist die Muschi.
Und damit herzlich willkommen. Was das genauer sein soll, werden wir dann im Laufe des Podcasts erfahren. Herzlich willkommen zu unserem Der dunkle Turm-Palaver mit Dylan Sipi und
Sai Busch.
Exakt. Und bei Vogel und Bär und Fisch und Hase begrüßen wir euch, um heute über das Buch Tod zu reden. Das dritte Buch nach drei. Das dritte Buch in der Reihe Der dunkle Turm. Und wie kein Rad ist, so wird sich auch unser Podcast jetzt so langsam entfalten. Mit einer kurzen Beschreibung, was denn, wo wir denn waren. Wo waren wir denn stehen geblieben?
Ja, man könnte dazu sagen, wann werden wir über das K reden? Ist das K überhaupt redenswert oder ist es einfach, lass uns einfach so lassen?
Aber es ist so ein, wir können auf jeden Fall schon drüber reden, auch weil schon vorher drüber geredet wurde und ich habe schon mehrfach den Begriff Quartett für unsere Zuhörer halt eben benutzt.
Ja.
Also könnten wir auf jeden Fall bereden, wenn du möchtest.
Ja, können wir später machen. Auf jeden Fall.
Das sagt sie. Du blasser Wichser.
Okay, wir waren mit den blassen Wichsern, waren wir wieder am Strand angelangt.
Ja.
Und Susanna ist jetzt aus Odetta und Detta Walker entstanden. Eddie ist da, Roland ist da. Und die drei machen sich jetzt auf, weiter weg von dem Kackstrand endlich mal was Neues zu erleben.
Mhm.
Und auf ihren Weg bringt Roland ihnen ein paar nette Revolvermann-Tricks bei, weil er sie für fähig hält, was Besseres zu machen, als nur im ihrem Weg zu stehen.
Na, ich sag mal so, also man könnte Eye of the Tiger im Hintergrund spielen und man hat die ganze Zeit Trainingsmontagen, wie sie es so langsam halt eben erlernen und auch Revolvermänner werden. Ja,
auf jeden Fall gehen sie dann halt weiter voran und sie kommen, glaube ich, an einen kleinen Wald. Ich glaube, ich habe nichts ausgelassen. Sie kommen an einen kleinen Wald oder großen alten Wald, wie man
hier sieht. Einen kleinen jungen Wald, großen alten Wald.
Und dort bringt Roland ihnen halt ein paar kleine Tricks bei. Ich weiß nicht, wie sie so halt. Ich glaube, genau, eine wichtige Passage war: Meine Hände sind meine Waffe irgendwie so.
Das genau.
Das ist auch eine wichtige Passage.
Oh!
Kannst du das vergessen, Sipi?
Oh! Moment mal, der Spruch.
Ja. Das ist, Roland bringt halt gewisse Grundzüge bei, die jeder Revolvermann kennen musste. Und mit der Zeit verinnerlichen sie das, bis sie plötzlich irgendwann nach einer gewissen Zeit, wo sie was gelernt haben, von einem komischen Bären angegriffen wird, ein riesiger Grizzlybär. Und wie es sich herausstellt, ist dieser Grizzlybär ein alter Waldwächter, der Schadig heißt oder vom alten Volk von Rolands Zeit. Es gab ein altes Volk anscheinend, was vor Rolands Zeit gewesen ist. Das hat diesen Bären Mir genannt. Und mit der Zeit wird halt immer weiter die Lore aufgebaut, was genau mit dem alten Volk sich auf sich hat und wieso jetzt dieser Bär so ist, wie er ist. Nämlich, er ist kein normaler Bär. Er hat eine Antenne auf seinem Kopf.
Ja.
Und macht, glaube ich, komische Geräusche und außer Bärengeräusche. Und hat auch verschiedene, ich glaube sogar Radioübertragungen oder sowas. Und auf jeden Fall bezwingen sie diesen Bär nach einer gewissen Zeit, auch wenn die Chancen schlecht für Eddie standen, weil er irgendwie vor ihm fliehen musste, auf einen Baum. Und das war schon ordentlich spannend auf jeden Fall. Schon direkt gut eingestiegen auf jeden Fall,
Ja, schon nicht so schlecht. Ganz kurz, der ist Schadig, oder?
Er ist Schadig, genau. Und er wird halt von dem alten Volk Mir genannt.
Stimmt. Okay, ja. Gut. Entschuldigung.
Genau, und was hier wichtig an diesem Bären ist, dass er ein alter Wächter war von einem gewissen Portal. Oder, des Portal des Balkens. Und was diese Balken genau sind, diese Balken sind quasi Pfade, die alle zum dunklen Turm quasi führen. Es gibt, glaube ich, sechs.
Genau.
Sechs oder es gibt sechs Balken.
Sechs Balken, dann zwölf Portale.
Zwölf Portale, genau.
Und in der Mitte aller dieser Balken musst du dir quasi vorstellen, dass sie alle übereinander dann quasi liegen. In der Mitte dieser Balken hat man dann den dunklen Turm.
Den dunklen Turm, genau.
Dunklen Turm.
Genau.
Was auch noch wichtig ist, ist, dass diese Balken dann quasi alle Universen, die dann halt eben in diesem dunklen Turm dann verbündelt sind, dass sie die dann aufrechterhalten. Das ist so ein bisschen wie Achilles, der den Himmel quasi hält. Das ist so ein bisschen daran angelehnt. Und sobald dann Balken brechen oder sonst irgendwas mit denen passiert, wird die Welt, wird das Raumzeitkontinuum instabil. Ja. Das wird dann auch noch da erklärt.
Genau. Man muss auch dazu sagen, Balken ist eine komische Übersetzung, weil eigentlich heißt es im Englischen Beam, also Strahl.
Ein Balken sogar geiler. Also ja, haben wir vorhin drüber noch
gesprochen. Ja, im Englischen heißt es dann halt Beam-Breaking, weil die Balken halt gebrochen werden, aber im Deutschen heißt es halt Balken brechen. Also ist halt einfach ein Lichtbalken quasi. Das hat mich auch ein bisschen verwirrt teilweise, aber
auf jeden Fall.
Ja, jetzt wisst ihr ja Bescheid. Auf jeden Fall ist dieser Bär halt ein Wächter des Vaters Balkens gewesen und ja, auf jeden Fall töten sie ihn dann. Und
ich hab die ganze Zeit drei, ich guck die ganze Zeit bei drei rum, dann kann ich das gar nicht finden.
Roland und seine Crew, nachdem sie Shardik besiegt haben, finden sie eine Tür. Und diese Tür trägt die Aufschrift 3. Und in dieser Tür wird ein Mann getötet, der den jungen Jake vor ein Auto hätte stoßen sollen. Aber es gelingt nicht. Und dieses Paradoxon, dass Jake quasi immer noch lebt, aber eigentlich schon in Rolands Welt gestorben ist, das macht Roland vollkommen fertig und er wird langsam wahnsinnig davon. Und ja.
Ja, also.
Und die, genau, diese Erinnerungen, die halt in ihm verwoben sind, die machen halt mit der Zeit wahnsinnig, weil er halt nicht genau weiß, was ist jetzt Realität, was ist nicht passiert und ja.
Man muss sich halt eben vorstellen, er hat sowas wie eine Sohnfigur halt eben im ersten Buch entdeckt, gesehen, miterlebt, hat ihn dann mitgenommen auf seine Reise, hat ihn dann zurückgelassen aufgrund seiner, seiner Sucht nach dem dunklen Tor.
Seiner Obsession.
Nach seiner Obsession hat er ihn zurückgelassen, er ist dann gestorben und er hat dann aber später ihn dann aber doch wieder das Leben gerettet. Er dürfte aber eigentlich gar nicht da sein. Also du hast einmal das Paradoxon, dass er ihn dann das Leben gerettet hat, obwohl er ihn vorher hat sterben lassen. Und du hast das Paradoxon, dass er sich an das Negative gar nicht hätte erinnern dürfen, weil er ja eigentlich gar nicht da wäre. Und diese ganzen setzen Roland extrem zu. Also daran, sein Geist schwindet auch immer weiter.
Ja. Was hier auch zum ersten Mal vorkommt, ist die Rose, die Jake in New York findet. Und die Rose wird sich noch später feststellen, ist ein ganz wichtiges...
Ein
ganz wichtiger Gegenstand, sage ich mal. Ja. Und während dieses alles passiert, können wir gleichzeitig die Geschichte von Jake beobachten, der quasi in seiner Welt immer noch lebt. Und wir erfahren ein bisschen was über seinen Background, wie sein, beziehungsweise sein Vater und seine Mutter ist, das halt irgendwie ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater vor allem hat. Und auf jeden Fall betritt er durch mehrere Umstände ein Spukhaus, so ein Geisterhaus, während Roland und seine Crew einen Dämonenkreis aufbauen, mit dem sie quasi ein Portal zu Jakes Welt aufbauen möchten. Und in diesem Spukhaus stellt sich heraus, dass Jake, dass ein Dämon quasi haust und Jake töten möchte. So gleich kann man es formulieren. Und Roland und seine Crew versuchen halt, Jake zu retten.
Genau. Ganz und kurz nochmal.
Während das alles passiert, möchte Sippy noch ein bisschen ausführen, was dann noch kommt.
Genau, das kommt auch auf jeden Fall. Ja. Ich habe ganz kurz die Sprüche nochmal wiedergefunden. Ja. Nämlich, ich schieße nicht mit der Hand. Wer mit der Hand schießt, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich ziele nicht mit der Hand. Wer mit der Hand zielt, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich töte mit dem Herzen. Ja.
Tja.
Genau. Das waren dann die Sprüche. Was passiert, während sie da gerade versuchen, Jake zu retten, ist eigentlich ganz interessant. Wir haben nämlich drei verschiedene Orte. Wir haben nämlich einmal dieses Haus, das ein Dämon selber ist und Jake halt eben zu jagen und zu töten versucht. Wir haben aber einmal noch Eddie, der momentan an einem Schlüssel rumschnitzt, der
die Tür
öffnen soll, womit dann Jake auf die andere Seite rüber kann. Und wir haben gleichzeitig an der gleichen Schnittstelle von unserer Welt und der Mitwelt haben wir auch einen Dämon. Und zwar nicht dieses Haus, sondern einen Dämon, der quasi sexbegierig ist. Das kennen wir irgendwoher. Und der diesmal aber sich vor allen Dingen auf Susanna stürzt. Ja. Und das ist ganz witzig, das ist nämlich die Passage, die ich vorhin vorgelesen habe. Susanna wusste schon, was auf sie zukommt und hat dann schon quasi erwartet, dass sie gleich vergewaltigt wird von diesem Dämon. Und deswegen war dieses, komm her, großer Junge, komm auf der Stelle, lauf, wie wenn es dein Geburtstag wäre. Und dann die, das Zitat mit der Muschi, das waren dann Zitate von Susanna, als sie dann halt, ja, dann Sex mit diesem Dämon hat. Fun Fact, ich habe mal rausgesucht gestern, wie lange diese Szene geht, also die Vergewaltigung von Susanna. Und tatsächlich auf, also die, das Zitat gerade war auf 337 im Buch Tod und auf der Seite 31 Seiten später, 368, schreit Roland, jetzt, lass ihn jetzt gehen, Susanna, um deines Vaters Willen, lass ihn sofort gehen. also sie wird halt 30 Minuten lang vergewaltigt von diesem, 30 Seiten lang vergewaltigt von diesem Ding, während Jay gerade versucht, von einem Haus abzuhauen, das es gerade töten möchte und Eddie einfach einen Schlüssel schnitzt und es aber zum Verrecken nicht hinkriegt. Da gab es zwischendurch, gab es auch nochmal irgendwie, das war auch ganz interessant, wie nämlich beschrieben wurde, wie der Dämon in sie eindringt, das ist nämlich etwas Kaltes wäre, irgendwie wie so ein Eisdolch, der dann in sie eindringt oder so. Ja. Also das zeigt halt so ein bisschen, wie unfassbar unangenehm Sex mit einem Dämonen sein muss. Ich glaube, da kann Roland ja ein Lied von singen, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall eine der einprägsamsten, ja, eine der einprägsamsten Geschichten und Beschreibungen vor allen Dingen. Wie gesagt, 30 Seiten lang, während Eddie einen Schlüssel schnitzt.
Ja. Alleine solche Passagen, ich weiß nicht, das ist alles so, das hat wieder Spaß gemacht. Nach dem zweiten Buch, was ich ein bisschen mehr enttäuschend fand, hat das wieder auch nicht Spaß gemacht.
Ja, der Kampf am Anfang in den Bären war ganz geil.
Genau, dann kommt halt Rolands psychopathische Reisen sein Inneres, was genau ist wirklich, was ist nicht. Ja. Und dann kommt halt die ganze Hausszene und auch, okay, Jakes Vergangenheit ist ein bisschen lame, also keine Ahnung, der Vater halt, hat sich nie um ihn gekümmert, bla bla bla, man kennt's halt, ne, der hat halt immer viel zu tun und bla bla bla. Aber auch da wird auch noch ein bisschen Lore eingegriffen. Also selbst da sind noch positive Aspekte drin. Und da kommen halt die ganze Hausszene und die ist halt wahnsinnig gut geschrieben. Also genau, zumindest unterhaltsam geschrieben, meiner Meinung nach. Also das hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Ja, und auf jeden Fall bezwingen sie dann den Dämon. Also der Dämon wird weggebumst von Roland.
Toll.
Jake schafft es, nachdem Eddie 30 Seiten lang versucht, einen Schlüssel zu schnitzen, schafft es durch die Tür und sie sind alle glücklich vereint.
Nice.
Und da ist auch so eine schöne, nette Szene. Ich glaube, ich habe dich wieder, mein Sohn, irgendwie sowas, keine Ahnung, sagt Roland da auch.
Also auf jeden Fall schreit Jack genau das gleiche wie damals, als er am Abhang hing, nämlich Roland schrie er, Roland, hilf mir. Und dieses Mal hilft Roland ihm halt.
Ja.
Ja gut, aber da hast du auch nicht direkt den dunklen Turm halt eben oder den Mann in Schwarz direkt vor der Nase, ne?
Genau.
Ne, Jack? Nicht zu hoch hängen, nicht zu hoch hängen.
Ja, auf jeden Fall gelangen sie danach weiter an eine zerstörte Stadt, in der sie, ja, an eine verschiedene Gruppierung geraten, unter anderem den...
Ne, vorher finden sie nämlich noch den Billy Bumbler.
Achso, den Billy Bumbler, Entschuldigung, hab ich fast vergessen.
Ist sogar direkt da, davor.
Genau, also, der ist quasi noch im Wald drin irgendwie, genau.
Genau.
Und da sehen sie auch Billy Bumbler, der ist eigentlich... Normalerweise sind die Billy Bumbler nicht so nett zu Menschen, aber der war irgendwie sehr anhänglich. Exactly. Und der war da quasi auch Teil ihres... Wurde dann quasi Kartett. Auch Teil ihres Kartetts.
Genau. Oi heißt der... Und hat so, kann so ein bisschen, ja, ein bisschen menschlich sprechen auf jeden Fall. Kriegt immer so, das erste Wort kommt nicht ganz so raus, aber danach
weiß man schon.
Genau, das erste, genau, Buchstabe.
Er sagt dann Olen oder Ake.
Oland Ake oder die.
Ihn.
Obwohl, nee, das sagt er, glaube ich, nicht. Nee, aber ist halt so ein, ja, keine Ahnung, braucht man anscheinend als Gimmick für so eine lange Reise auch mal so ein tierähnliches, hundeähnliches Wesen.
Ja, wobei der recht schnell nützlich wird, ne, der Gute.
Der ist mega nützlich, auf jeden Fall. Ja. Gerade gegen Ende hat der auch eine richtig wichtige Rolle. Ja, aber gut.
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, ja, sie treffen halt dann noch Eul und der schließt sich ihnen an. Und er befreundet sich vor allem mit Jake, also die beiden sind richtig dicke geworden mit der Zeit. Und daraufhin kommt dann...
Richtig.
Eine Szene, wo sie, glaube ich, auf einem, ich weiß nicht, die hängen auf so einer Säule oder so einem Rohr, müssen die rübergehen zu so einem anderen Ort Und während sie da rübergehen, treffen sie auf einen typischen, komischen Typen. Und ich bin mir sicher, es ist der Tic-Tac, nee, es ist nicht der Tic-Tac-Mann, es ist sein komischer Gehilfe. Lutscher.
Also die Stadt heißt Loot, aber...
Die Stadt heißt Loot, aber der Typ, den ich meine, der heißt Schlitzer, glaube ich. Sagen wir einfach mal Schlitzer. Such doch mal.
Ja, ich suche aber dann im Netz, sonst dauert das zu lange.
Na gut, ich glaube, er heißt Schlitzer. Auf jeden Fall ist so ein alter, verrückter Typ, der irgendwie versucht, sie hochzujagen. Oder er nimmt halt den, ich glaube, Jake, er nimmt sonst Jake mit.
Genau, Jake wird entführt.
Und dann müssen sich halt Roland und die anderen, oder beziehungsweise Roland und Susanna und Eddie teilen sich auf. Oder wird der Schleifer ganz... Egal. Roland und Susanna und Eddie teilen sich auf und Roland geht mit Oi zusammen auf die Suche nach auf Jake und den komischen Typen. Und Eddie und Susanna machen sich auf die Suche nach einem Zug, glaube ich, weil genau, das wird in Jakes Hintergrundstory, glaube ich, erzählt, dass es einen gewissen Charlie Chuff-Chuff gibt und sie finden verschiedene Hinweise zu diesem Charlie Chuff-Chuff, das es ihn, glaube ich, auch in dieser Welt gibt. Und ich glaube, sie machen sich irgendwie auf die Suche nach dem. Irgendwie war das so?
Das kann sein, ich weiß ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Nee, hab ich nicht mehr. Das ist so eins der Bücher, das ich finde, das am kompliziertesten und am schwierigsten zusammenzufassen.
Genau, und ich glaube, sie treffen auch solche kleinen Trolle irgendwie, so Trollwesen. Und die müssen sich auch noch irgendwie kümmern, weil die anfangs, die sind halt komplett weird und so, die sind halt, legen sich mit denen an. Und die müssen halt auch irgendwie den Trollen entkommen auf jeden Fall und erschießen sie natürlich mit all dem, was sie haben. Und ich glaube, was wir im letzten Buch noch vergessen haben, als Roland noch in New York war, hat er nicht in einem Munitionsladen noch, in so einem Waffenladen quasi noch Munition geholt.
Das habe ich aber erzählt. Das hat er nämlich bei Jack Mords Selbstmord, komischer Satz, hat er das nämlich noch mit rüber geschmuggelt, das habe ich noch erzählt. Egal.
Aber es war eine coole Szene. Also da,
ja, richtig, da kam aber er hat doch Munition mitgenommen.
Ja, da kam auch die Polizei und so. Also es war richtig lange Szene, vor allem, weil der wurde dann noch. Das Geile, weil der Waffenhändler wurde halt verarscht von dem irgendwie. Also weiß nicht, das war halt lustig.
Ja, stimmt schon.
Und dann plötzlich war halt Roland weg. Also konnte er nichts mehr machen.
Ja.
Und er war halt ohne irgendwas da, ohne irgendeinen Beweis, dass der Typ da war, kam halt die Polizei und hat nichts machen können, egal. Auf jeden Fall, haben die halt genug Munition und Susanna und Eddie schlagen sich halt durch und entwickeln immer mehr eine romantische Beziehung. Also man merkt, die bandeln immer miteinander an und die werden halt langsam ein Liebespärchen quasi.
Ja.
Und sie müssen halt noch, irgendwann kommen sie halt vor so eine metallene Tür, soweit ich weiß, und sie müssen halt ein Rätsel lösen. Genau.
Ganz kurz noch, ich weiß nicht, ob das vorher ist, aber in dieser Stadt Loot, die Eddie sehr an eine zerstörte Form von New York erinnert, gibt es nämlich zwei unterschiedliche Lager.
Genau.
Und man hört quasi die ganze Zeit, vielleicht um so ein bisschen mal die Stimmung aufzugreifen, man hört die ganze Zeit nämlich Rumgetrommel, das hat mich ein bisschen an Mad Max Fury Road erinnert, und man hat, wir wissen halt, dass da zwei verfeindete Lager sind und dass da quasi ständig ein Bürgerkrieg herrscht. Und man hat dann die ganze Zeit. Halt dieses dieser Drum-Part, der wird halt dann die ganze Zeit, dröhnt er durch diese hohen Hallen, durch diese Hochhäuser. Durch diesen Hochhäuser-Dschungel hörst du diese Drums halt eben immer klingen. Ja. Was ich finde, mega geil, dieses Setting und dieses... Wirklich, es hat wirklich was von Mad Max Fury Road. Da ist ja so richtig so verstaubt, so dreckig und so.
Da also, muss ich auch wieder sagen, da wieder das Setting war King, Stephen King. Weil der hat halt direkt schon irgendwie, der ist weg vom Kackstrand nicht mal gegangen, der ist in den Wald gegangen, ja. Da war wieder Action mit dem Bären.
Und wir sind... nicht so richtig weg von New York, aber in eine geile Version von New York, die ich mir angucken will. Nicht eine normale Version, sondern halt ist man wirklich so, okay, fuck, was geht eigentlich ab, wenn die Welt untergegangen ist.
Dann wurde noch irgendwie die Spukhaus-Thematik nur aufgegriffen, ne?
Genau.
Und dann noch wurde ein Dämon gefickt, sag mal, was geht denn ab? Wirklich ohne Scheiß. Dieses Buch war schon irgendwie, das hat wirklich Spaß gemacht auf jeden Fall
bisher. Das ist echt geil. Tod.
Und jetzt sind wir noch in Loot, wo halt Eddie und Susanna versuchen, irgendwie ein Rätsel zu lösen vor einer metallenen Tür, weil sie da einen Zug sehen, in den sie einsteigen wollen. Und ich glaube, Susannas Rollstuhl ist in der Zeit auch kaputt gegangen. Sie versuchen halt irgendwie einen Rollstuhl noch zu kriegen. Mhm. Und auf jeden Fall gehen wir jetzt mal von Susanna und Eddie weg, weil die stehen halt nur vor der Tür, müssen ein Rätsel lösen. Ich weiß nicht genau, wie das Rätsel geht, vielleicht kannst du nochmal gucken. Und Roland und Oi sind halt, gehen natürlich verschiedene Rohre und so, und der Schleicher oder Schlitzer oder wie wir ihn nennen, der hat halt irgendwelche Fallen gelegt in diesen Toren, und Roland ist aber nicht dumm genug, um durch auf diese Fallen reinzufallen. Und während halt Jake entführt wird, denkt halt Schlitzer die ganze Zeit, oh, Roland ist in diese Falle getappt, aber eigentlich ist er das gar nicht, weil Roland halt genau sieht, dass diese Falle da ist, und der entschärft die halt quasi alle.
Ja, das ist vor allen Dingen deswegen realistisch, weil du am Anfang, also man merkt immer wieder, man kriegt immer wieder Rückschlüsse auf Rolands Kindheit seit dem ersten Buch, also wie er aufgewachsen ist und was für ein Umfeld er aufgewachsen ist,
halt,
und was
für eine
archaischen Gesellschaft quasi, wo man halt wirklich, er hat halt von vornherein mitbekommen, wie man halt in der Wildnis überlebt und wie man am besten überlebt,
genau,
und Leute dann halt eben tötet. Und deswegen kriegt er dann, also der merkt halt sofort, wenn irgendwo Fallen stehen, und Spuren lesen, also kann er halt perfekt. Deswegen macht das auch mega Sinn, dass er das einfach ohne Probleme hinkriegt, diese Fallen zu
entstellen. Ja, was auch meine zweitliebste Szene im Buch ist, was wir im ersten Buch, was wir gar nicht besprochen haben, dass Roland einfach gegen seinen Meister damals, seinen Revolver-Meister, mit einem fucking Adler oder so einer Krähe gekämpft hat.
Falken. Aber gibt es das nicht im vierten Teil erst?
Nein.
Ne? War schon vorher?
Das war schon vorher.
Oh, dann war das auf jeden Fall eine meiner Lieblingsszenen, auf jeden Fall.
Ja, weil im vierten Teil kommt er nämlich nur in das andere Dorf mit den, egal. Auf jeden Fall,
okay.
Ja, er schafft halt die ganzen Fallen, und dann trifft er irgendwann auf den Tic-Tac-Mann, weil dieser Schlitzer oder Schleifer oder wie auch immer er heißt, kannst du ja nicht mal nachgucken.
Ja,
der ist halt nur ein Untergebener vom Tic-Tac-Mann, und dieser Tic-Tac-Mann hat anscheinend irgendwas mit Jake vor. Und man merkt halt schon, dass Roland mit einer gewisse psychische Verbindung zu Jake aufbauen kann oder auch zu Oi. Und dass sie halt so eine gewisse mentale Verbindung haben, und dass Jake auch merkt, dass irgendwie Roland ihnen versucht, zur Hilfe zu eilen. Und er schickt auch Roland schickt auch Oi irgendwie umher, um zu sehen, wo sich Jake auftreibt. Und Oi sieht auch kurz, dass Jake irgendwie im Raum mit den ganzen anderen Leuten ist, und kehrt dann zu Roland zurück, und Roland weiß dann ungefähr auch den Weg dahin. Und auf jeden Fall am Ende kommt natürlich wie immer, wenn Roland irgendwo die Kacke aufmischt, kommt eine große Schießerei draus. Und auf jeden Fall werden dann quasi wieder alle Handlanger vom Tic-Tac-Mann erschossen. Der Tic-Tac-Mann selbst wird auch erschossen durch die Schrotflinte, die von Jake dann, glaube ich, benutzt wird. Und nur, glaube ich, ich weiß nicht, entweder Schleifer oder Tic-Tac-Mann, einer von beiden überlebt auf jeden Fall, aber sein halber Kopf ist schon weg.
Tic-Tac-Mann dann.
Der Tic-Tac-Mann, okay.
Genau, der wird dir später von, egal.
Genau, der Tic-Tac-Mann überlebt dann quasi immer noch, obwohl sein halber Kopf weggeballert wurde. Und Roland und Jake entkommen dann, nachdem der Trakt, in dem sie drin sind, der hat quasi einen Selbstexplosionsmechanismus, und sie entkommen dann noch in letzter Sekunde, und der Tic-Tac-Mann wiederum, der wird von dem ominösen Mann im Schwarz aufgegabelt und mitgenommen, und was danach kommt, werden wir vielleicht später noch erfahren. Genau. Auf jeden Fall entkommen dann die anderen und treffen dann wieder auf Eddie und Susanna. Und ich glaube, die versuchen mittlerweile, das Rätsel zu lösen, oder haben es schon gelöst. Und sie alle gelangen dann in diesen Zug. Und Susanna kriegt, glaube ich, in der Zeit auch einen neuen Rollstuhl. Und dieser Zug hat einen Namen, nämlich Blaine. Und dieser Blaine ist ein gar nicht so netter Zug. Und ist ziemlich hat eine ziemlich große Kraft. Also irgendwie, der hat einen. Durch verschiedene Mechaniken hat er eine höchst entwickelte Technologie. Und er macht den ordentlich zu schaffen, denn er will die ganze Zeit irgendwelche Rätsel hören, sonst bringt er sie nicht aus dieser Stadt hinaus. Und ich glaube, diese ganze Stadt droht auch durch irgendwie einen nuklearen Angriff irgendwie zerstört zu werden. Und er ist halt die einzige Möglichkeit, dass sie aus der Stadt kommen. Und er fährt quasi mit denen jetzt.
Gescher
kann es sein, ja. Gescher war es nicht, Schleifer, Schlitzer, es war Gescher. Und sie fahren halt aus der Stadt hinaus, aber Blaine will halt Rätsel von ihnen hören, damit er sie weiter zu der nächsten Station bringt, zu der sie hin müssen. Ich weiß leider nicht mehr genau, welche das war.
Ja, das war, wie hieß die Stadt nochmal? Topeka?
Topeka war das, glaube ich, ja.
Topeka.
Topeka, genau, Topeka war es, genau, Topeka. Ja, und Blaine weigert sich halt komplett durchzufahren. Er möchte halt in einer gewissen Zeit endlich mal ein Rätsel hören, sonst schmeißt er sie halt einfach raus, weil er es einfach kann.
Weil, ein Rätsel, das er nicht lösen kann.
Genau, ein Rätsel, das er nicht lösen kann. Er möchte es hören von denen. Und sie haben auch in, aus Jakes Zeit, haben sie, glaube ich, noch ein Rätselbuch.
Genau.
Und auch so eine Märchengeschichte von Charlie Chufchuf. Und dieses Rätselbuch hat ja verschiedene Rätsel, aber keine Lösung. Und sie versuchen halt irgendwie dem diverse Rätsel zu stellen. Aber er schafft es in der Zeit, alle zu lösen. Und ja, Blaine zeigt ihnen auch ein bisschen so die Welt drumherum, was sie erwarten könnte, wenn, jetzt, wenn er sie rausschmeißen würde. Und da hast du ja eine gewisse Passage rausgesucht, die du vielleicht vorlesen möchtest, für die halt interessant ist.
Ach ja, genau. Und zwar
als sie aus der Stadt quasi rausfahren, aus dieser nuklear zerstörten Stadt. Also die, die wird da zerstört und er fährt raus quasi immer noch.
Genau. Da haben wir nämlich einmal dann die Passage, dass Blaine plötzlich, hast du das ja gerade schon erzählt, oder?
Aus dem Zug steigt und der ist halt höchst entwickelt in Technologie. Das heißt, er kann auch quasi Illusionen erschaffen oder halt sich unsichtbar machen.
Genau.
Und halt
nur so, das ist jetzt halt nämlich dann die Frage. Blaine beschreibt dann nämlich das Szenario, was halt eben draußen vorherrscht, folgendermaßen. Selbst Roland spürte nun, wie ihm ein Schwindelanfall den Magen umdrehte, als das Land unten zu ihnen heraufzuschnellen schien. Das Bild, das sich ihnen darbot, war hässlicher als alles Hässliche, das er früher gesehen hatte, zusammengenommen. Und das war traurigerweise eine ganze Menge. Das Land unten war durch ein schreckliches Ereignis geschmolzen und verschmort worden. Die schreckliche Katastrophe, zweifellos, die diesen Teil der Welt überhaupt erst so tief in sich selbst hineingetrieben hatte. Die Erdoberfläche war zu verzerrtem, schwarzem Glas geworden und zu Wülsten aufgeworfen, die man kaum Hügel nennen konnte oder von tiefen Rissen durchzogen, die man kaum Täler nennen durfte. Einige versenkte Albtraumbäume streckten die Äste anklagend in den Himmel. In der Vergrößerung schienen sie wie die Arme von Wahnsinnigen nach den Reisenden greifen zu wollen. Hier und da ragten Trümmer riesiger Keramikröhren aus der glasigen Oberfläche des Bodens heraus. Einige schienen defekt oder vorübergehend untätig zu sein, aber in anderen sahen sie geisterhaftes blaugrünes Licht flackern. So, als würden titanische Schmelz- und Brennöfen in den Eingeweiden der Erde lodern. Missgestaltete Flugwesen, die wie Flugsaurier aussahen, zogen mit ledrigen Schwingen zwischen diesen Röhren ihre Kreise und schnappten ab und zu mit den krummen Schnäbeln nach ihren Artgenossen. Ganze Schwärme dieser grässlichen Luftwesen hockten auf den kreisrunden Rändern anderer Schächte, als würden sie sich in den Aufwinden der ewigen Feuer darunter wärmen. Und das ist halt so eine Passage, da muss ich echt sagen, da wird einem echt Angst und Bange, schaurig, und ich fand's unfassbar gut beschrieben. Und man kann sich halt so richtig vorstellen, einfach wie grausig diese Umgebung, wie sie ausgesehen haben muss.
Genau.
Und ob das jetzt aber dann dieser Blaine, psychopathische Zug, geiler Charakterzug, ne? Ob der das jetzt zum Beispiel mit Absicht gemacht hat und einfach nur selber so eine Illusion erschaffen hat, oder ob der sich wirklich einfach nur durchsichtig gemacht hat und sie wirklich da durchfahren, wissen wir jetzt im Endeffekt nicht. Aber wie dem auch sei, wenn man in diesem Zug halt eben ist, sitzt, also ich wäre verängstigt wie sonst was, wenn ich sehen würde, in was für einer unwahrscheinlichen Umgebung man da quasi durchfährt.
Ja, und dazu ist irgendwie, in Blaine drin ist auch noch so ein kleines Kind irgendwie, das irgendwie so sagt, verängstigt dich nicht irgendwie oder so, keine Ahnung, macht dich nicht wahnsinnig oder so. Also auch diese ganze Geschichte mit dem, dass so ein kleines Kind da mal drin ist oder ein kleiner Junge, weiß was
ich. Eine gespaltene Persönlichkeit, ne?
Ja, irgendwie sowas.
Ja.
Also man erfährt auch nie, ich glaube, man erfährt auch nie wirklich so genau, was mit diesem Jungen auf sich hat. So. Also der ist einfach da und anscheinend manövriert er irgendwie Blaine oder so. Und das ist, ich finde das immer so interessant, das ist irgendwie für mich mit Abstand der interessanteste Charakter in der ganzen, wirklich in der ganzen Story.
Ja.
Weil der ist einfach so, der taucht in. Ja, der taucht auf und ja, er macht ihm sofort das Leben schwer, aber eigentlich, er will eigentlich nur seinen Spaß haben quasi, er will sie nicht wirklich töten, er will sie halt nur so lange malträtieren, bis sie halt irgendwann ihn entweder bezwingen oder er sie bezwingt, aber es ist einfach so ein Psychospielchen, was sie halt vorhin hier hatten, vorher gab es halt immer nur Ballerei und Blaine ist halt so der erste Charakter, wo man sagen kann, okay, der will sie einfach nur irgendwie so mental halt fordern, was ich halt super interessant fand bisher, also ja. Das ist halt
man merkt halt auch so mega geil, wie er halt richtig hochnäsig einfach ist, ne? Weil er liest ja dann die ganze Zeit diese Rätsel und er kennt eh alle.
Ja.
Er kennt eh alle Lösungen und so und lässt ja einfach so, nee, wenn ihr es schafft, ne, dann überlebt ihr auf jeden Fall. Und das ist ein richtiger, richtig, richtig geil auf jeden Fall, richtiges Arschloch.
Ja, richtiger Arschlochzug, ja mal.
Hassenswürdig.
Wenn ihr glaubt, die Deutsche Bahn würde irgendwie Arschlochzüge haben, dann müsst ihr Blaine im Mono mal kennenlernen. Ja, also
Deutsche Bahn. Wenn die immer dann so, nur damit man sicher ans Ziel ankommt, muss man denen dann Rätsel stellen,
dass sie nicht lösen. Deswegen kommt kein Zug von denen pünktlich.
Weil was ist Pünktlichkeit?
fuck, nein! Schaltkreis!
Ja.
Oh, das ist Spoiler.
Das ist eine lustige Frage. Na ja, egal. Auf jeden Fall, damit endet halt quasi die Story vom dritten Teil sogar. Und sie sind halt immer noch auf der Suche nach einem gewissen Rätsel für Blaine, damit er auch bis zum Ende weiterfährt.
Stimmt, das ist der einzige, so ein richtiger Cliffhanger ist der erste.
Das ist wirklich einzig, Cliffhanger, oder? Ja. Das ist so,
also bisschen auf jeden Fall der erste.
Ja, stellt mir ein fucking Rätsel, ihr Dudes. Wenn ihr das nicht hinbekommt, dann bringe ich euch um.
Ja.
Das sind die Stakes, die gestellt sind. Also, ob sie das schaffen, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Okay, gut, dann Story. Hast du jetzt durch mit zusammengefasst?
Ja, ich denke, wir haben soweit alles
erzählt.
Jetzt wissen wir halt, nach drei Büchern haben wir eigentlich mal das Quartett zusammen.
Ja.
Alle wichtigen, können wir schon mal sagen, oder? Alle wichtigen, die Hauptgruppe ist zusammen jetzt auf jeden Fall.
Ja, Oi ist auch dabei.
Oi ist auch dabei.
Alles gut.
Nicht vergessen, den guten Oi.
Natürlich. Ja. Der gute alte Billy Bumbler.
Sollen wir vielleicht noch kurz über das K reden, wenn wir schon mal dabei sind?
Genau.
Das K ist quasi so, in Rolands Welt ist das K einfach nur, ich würde einfach plump sagen, das Schicksal. Also alles für Roland ist K. Egal was passiert, es ist immer das K schuld an allem. Und egal was kommt, das K wird schon richten irgendwie. Und Und Eddie macht sich halt auch ein bisschen darüber lustig, aber mit der Zeit wird halt immer auch klar, dass es halt wirklich so ist, dass dieses K wirklich alles entscheidet. Und mit diesem K wird halt auch verschiedene andere Begriffe zusammenhängen. Auch das Quartett, was ein kleines Wortspiel mit Quartett wahrscheinlich ist.
Ja.
Und dieses Quartett ist quasi die schicksalhafte Gruppe, die sich Roland angeschlossen hat, um den dunklen Turm zu finden und
Es sind auch andere, es sind Menschen, die halt, oder halt eben Verbündete, die über eine gewisse Verbindung untereinander halt eben
herrschen. Genau, das wollte ich gerade noch sagen, dass dieses Quartett quasi auch immer so eine mentale Verbindung miteinander hat, also, und dass sie auch manche auch
das Kev.
Dass sie auch manche verschiedene Fähigkeiten auch entwickeln mit der Zeit,
genau.
Was auch später in Rolands alter Gruppe, die er vor dieser Gruppe hatte, angedeutet wird.
Genau.
Also angedeutet, es wird erklärt, genau, was sie für verschiedene Fähigkeiten haben. Und das wird halt immer so weiter aufgebaut und fast schon ein bisschen Dragon Ball-mäßig, dass sie halt immer neue Fähigkeiten erlernen, egal. Naja, nicht ganz so viele, aber egal. Auf jeden Fall, das ist halt noch so ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, aber das wollte ich gerade nochmal erwähnen, das K, wie es halt genannt wird, das kommt halt so oft im Buch vor, K, K, Punkt. Das ist halt einfach nur ein Satz K. Da steht dann so wirklich im Buch. Also,
ja, das ist halt immer so, wenn man halt keine Antwort auf eine Frage hat, kann man immer K sagen.
Also. Ja. Und Eddie ist ja manchmal schon sehr auf, was ich auch teils verstehen kann. Teilweise, also kann ich nachvollziehen.
Ja.
Ja, das war das dritte Buch. Hast du noch was?
Ja, ich wollte noch sagen, wenn wir jetzt schon mit anderen Sachen anfangen und Skills und so, Roland kann auch hypnotisieren.
Genau, das ist auch noch wichtig. Roland hat diese Hypnosefähigkeit, der hat die schon ein paar Mal eingesetzt. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo, ja, genau. Zu welcher Szene. Ich glaube, er hat einmal Susanna versucht zu hypnotisieren, damit sie irgendwie... damit sie irgendwas macht. Und ich glaube, Jake hat ja auch einmal hypnotisiert.
Gegen Odetta doch bestimmt auch, damit die Fresse hält oder so, oder?
Ja, genau, so, ich glaube, sowas in die Richtung, ja. Genau. Ja. Odetta meine ich nicht so sehr. Aber ich meinte Odetta.
Wir wissen, welcher Charakter.
Genau, also,
Ja, das kann er. Das ist, wird sogar richtig wichtig. Also.
Ja, das wird später nochmal auf jeden Fall super, super, super wichtig.
Genau.
Ja. Und die anderen Fähigkeiten, die werden wir vielleicht noch herausfinden von den anderen Leuten.
Ja, schauen wir ja gerade zu einem.
Ja, sonst, ich muss sagen, so, bevor wir zu Lieblingsstellen kommen, also Buch 3 ist für mich mit Abstand das Beste von allen. Also ich hatte wirklich so viel Spaß dabei. Nach dem zweiten Buch, was ja super schleppend war, meiner Meinung nach, hat das dritte Buch nochmal richtig angezogen, weil es irgendwie von Anfang an, bis auf den Strand, okay, aber der war schnell weg, Gott sei Dank, bis auf den Strand war danach wieder alles wieder mehr Action drin, mehr neue Charaktere, mehr Lore durch diesen Schadig, man hat endlich mal erfahren, ein bisschen wie die Welt so aussieht. Mit diesen Balken haben wir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig verstanden gehört. Und man hat auch noch andere Gruppierungen gesehen. Man hat diese komischen Koboldviecher gesehen, die, glaube ich, danach auch nicht mehr vorkommen, mit denen sich Eddie und Susanna anlegen. Man hat irgendwie die anderen... ich glaube, man hat zum ersten Mal, glaube ich, sogar die... Oh, fuck. Da bin ich jetzt nicht, ob ich spoilern soll. Man bekommt halt mit, dass so verschiedene Armeen gegeneinander kämpfen und Ich glaube, sowas bekommt man schon mit, irgendwie, dass gewisse Gruppierungen gibt.
Genau, so soziale Verwürfnisse kriegt man vor allen Dingen auch in der Stadt Loot auch mal mit. Ne?
Genau, also. Dass irgendwelche Armeen quasi aufgebaut werden von verschiedenen. Es gibt da so einen Industrieführer irgendwie, das ist auch noch so wichtig, dass die dafür zuständig ist, dass irgendein industrieller Typ da halt seine ganzen Waffen hier.
Waffenhandel war ja auch noch.
Waffenhandel war auch noch thematisiert. Das wird auch noch thematisiert. Dieses Buch ist wirklich vollgepackt mit irgendwelchen Informationen. Da war
der Tic-Tac-Mann groß mit drin, oder?
Genau, der war irgendwie auch dabei. Genau, wirklich, dieses Buch ist vollgepackt mit irgendwelchen Randinformationen und Lore und das macht einfach nur Spaß zu lesen. Und dann gibt es halt noch diese legendären Passagen, wie als Susanna sich von einem Eisdämon hat ficken lassen.
Genau.
Das kommt halt auch dazu. Also wirklich, dieses Buch ist mit Abstand das Beste, meiner Meinung nach, von allen.
Und es introduce auch noch fucking Blaine the Mono.
Also und Blaine the Mono, mein persönlicher Lieblingscharakter, wird auch noch eingeführt, also weil halt dieser Charakter halt eine andere Ebene pinkt als nur Ballerei und ja. Ja, insgesamt ein super Spaß und hast du noch irgendwelche Lieblingsstellen, die du vorlesen möchtest, außer die du schon genannt hast?
Habe ich ja am Anfang, danach habe ich auch echt da keinen mehr, nee. Blaine auch nicht.
Nee.
Ne, da werden wir eigentlich. Bei dem ist noch ganz wichtig, also es ist halt eben auch noch, man weiß halt nicht, es ist auch so geil bei diesem Charakter, bei diesem Zug, dadurch, dass es eine Maschine ist, weiß unser Quartett auch nicht, wie sie damit umgehen soll, ob der jetzt irgendwie Ironie versteht oder sonst irgendwas, weil das spricht halt zwischenzeitlich ganz gern mal mit irgendwelchen John Wayne-Phrasen.
Genau.
Und es ist halt so, okay, entweder ist das ein Arschloch, der uns alle verarschen will, oder es wurde ihm irgendwie mal eingespeist, dass er zwischendurch auch mal John Wayne Sprüche bringen soll. Mhm. So dieses Ganze, wie geht man jetzt mit dieser Situation um, wird dadurch auch noch ganz gut eigentlich gezeigt. Also mit diesem ist das wahr, kleiner Hilfscowboy? Dass halt eben immer zwischendurch dann solche dummen Sprüche einfach nur reinbringt oder keine Bange, kleiner Hilfscowboy.
Ja, das finde ich halt auch so lustig. Normalerweise ein psychopathischer Roboter wird eigentlich immer so dargestellt, okay, ich tue durch alle irgendwie so voll langweilig, aber David hat noch immer diese John Wayne-Zitate drin, die halt immer so alles ein bisschen auflockern.
Ja.
Das ist halt auch so geil.
Auch so eine gewisse Eloquenz einfach, die man so einem Roboter gar nicht zusprechen würde.
Ja.
Aber das macht halt den Anschein bei Blaine. Das ist schon echt, finde ich schon echt der Hammer. Also ein Bombencharakter auf jeden Fall.
Ja, dafür ist das nur ein Zug. Ne?
Ja.
Das ist ein fucking Zug.
Ja.
Naja.
Auf jeden Fall ein guter Zug von
ein guter, ordentlich guter
Zug. Vom Stephen King.
Ja. Also neben meine Lieblingsstelle, neben der Ermordung des Bären, die halt auch wieder interessant gemacht wurde, weil Eddie war halt die Scheiße am Dampfen mit Eddie, weil er halt nur auf diesem Baum war und der Bär halt versucht, ihn zu töten.
Ja.
Das war nochmal cool gemacht auf jeden Fall. Und dass man erfährt, dass der Bär eigentlich ein mechanischer Roboter ist. Das halt auch nochmal einbringt, okay, diese ganze Fantasy-Welt.
Worldbuilding nochmal.
Genau, wie hängt die mit unserer echten Welt quasi zusammen? Woher kommen die ganzen Scheißmaschinen?
Und dass Loot so aussieht wie New York, hat da auch noch sehr viel mit zu tun.
Genau, wie das halt alles irgendwie so verwoben wird, das ist halt auch interessant. Und halt Blaine the Mono an sich ist es halt super geil gemacht. Also
Bombenbuch auf jeden Fall, merke ich gerade.
Ja, ohne Scheiß.
Lest der Hammer.
Muss echt nochmal durchlesen, macht auf jeden Fall mega Spaß.
Das kann man echt durchlesen nochmal.
Ja, also das ist für mich mit Abstand das Beste von allen, was ich gelesen habe von den Büchern. Ja. Sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Also.
Okay, gut.
Ja,
Lieblingsstern haben wir auch schon. Ja, wir sind durch eigentlich.
Ja.
Ja, Bombo.
Schnell.
Also, falls ihr bisher noch nicht angefangen habt, Der dunkle Turm zu lesen oder euch das nicht interessiert, habt ihr das dritte Buch kann man sich auf jeden Fall durchlesen.
Ja, weil davor wird eigentlich nur die ganzen Gefährten eingesammelt, im dritten wird halt noch der letzte eingesammelt.
Ja gut, Schwarz kann man, finde ich, auch lesen, also um die Story die Atmosphäre aufzugreifen.
Ja klar, im Prinzip muss man natürlich alle lesen, aber meiner Meinung nach, wenn man jetzt eigentlich nur wissen möchte, okay, wenn man keinen Bock drauf hat, dass der die ganzen Charaktere erstmal einsammeln muss, mit denen er zusammen die meiste Zeit unterwegs ist, dann könnte man theoretisch mit dem dritten anfangen.
Das stimmt.
Weil da werden halt sofort erstmal die Leute ausgebildet, also er hat quasi schon seine zwei Leute da, die halt nur noch ausgebildet werden müssen, dann kommen halt die anderen beiden, die auch noch eine kleine Ausbildung bekommen quasi. Ja, aber gut, wenn man unbedingt halt nur auf Action und nicht mehr Charaktere einsammeln steht, sage ich jetzt mal.
Genau.
Coole Action.
Okay.
Eisdämon-Action.
Okay. Eisdämon-Vergewaltigungs-Action.
Ja.
Dann würde ich sagen, lieber Zuhörer, see you later, Alligator.
After a while, Crocodile.
Richtig, da hat er sich nämlich schön nochmal selber zitiert. Wir wünschen euch dann mit dem Abschluss dieses Buches Lange Tage und angenehme Nächte.
Ai. Mögen eure Tage auf Erden lang sein.
Genau. Wir hören uns.
Tschüss. Blassen Wichser.